Heute geht's im New Realities Podcast auf hohe See, aber natürlich ganz trocken in Virtual Reality. Wir sprechen über ein XR-Projekt, das ursprünglich aus der Not entstanden ist, aus der Corona-Pandemie-Lockdown-Not, in der übrigens auch dieser Podcast an den Start gegangen ist. Aber das Projekt gehört inzwischen zum festen Repertoire einer Segel- und Motorbootschule in München.
Wir merken einfach, wie gut das funktioniert, in einem abgesteckten System vorher einfach mal zu üben, was dann in der Realität auf uns zukommt, wenn wir so eine Yacht einpacken wollen.
Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und XR Hub Bavaria. Im Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und in dieser 61. Folge des Podcasts spreche ich mit Christian Felder. Er bringt nicht nur jahrzehntelange Erfahrung als Produzent und Director von digitalen und immersiven Storytelling-Projekten mit, nein, er ist auch noch ein echter Experte für Segeln und Wassersport und arbeitet auch für Jojo Wassersport, das ist eine Segel- und Motorbootschule in München. Und dort konnte er seine Expertise und seine Begeisterung für zwei Themen, die erstmal nicht viel miteinander zu tun zu haben scheinen, miteinander verbinden, XR und Segeln. Hören wir uns also an, wie eine VR-Segelschule entsteht und funktioniert, nachdem wir auch ein bisschen mit Christian in der Geschichte der Virtual Reality unterwegs waren. Noch ein Hinweis, aufgenommen haben wir das Gespräch Anfang April, da war die Segelsaison noch ganz frisch. Wir bringen sie jetzt erst heraus, weil es einfach besser zum schönen Wetter und den Temperaturen passt. Viel Spaß! Christian, willkommen im New Realities Podcast, obwohl ich eigentlich bei dir in der Segelschule bin. Dennoch willkommen, schön, dass wir hier heute über Segeln in VR sprechen. Wir fangen aber ein bisschen biografisch an. Wie bist du denn zum Segeln gekommen?
Ja, der Segeleinstieg war wesentlich leichter als der für VR, weil es wurde mir in die Wiege gelegt. Also ich bin Sohn von einem Segler und bin halt schon in frühester Jugend dann auch mit der Thematik in Berührung gekommen und habe dann also so eine klassische Segelkarriere hingelegt, die in einem Oppi beginnt. Das ist so eine schwimmende Badewanne und dann eben weiter bis zur Hochsee. So ging das Segeln los.
VR bist du auch schon sehr lange dabei. Du hast dich schon in deinem Studium in Salzburg, als du Kommunikationswissenschaft studiert hast, hast du vorhin erzählt, mit Virtual Reality auseinandergesetzt. Damals war Neuromancer auch eine große Sache, wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Wegweisender Science-Fiction-Roman. Das heißt, für dich war VR schon eine Sache, da konnten sich die meisten das noch gar nicht vorstellen und es war ja auch noch gar nicht möglich, außer in der Theorie. Weißt du noch, was dich damals so fasziniert hat?
Ja, also dieses Spiel mit virtuellen Realitäten, auch wenn es damals nur Gedankenspiele waren, hat mich schon immer begeistert. Und das war ja auch eins der ersten Dinge, also als das mit dem Internet losging, war ja auch sofort dieses Thema virtuelle Realität und wird der Mensch irgendwann einmal nur mehr in virtuellen Welten umherwandeln. Das war ja von Anfang an eigentlich eine Idee, die dann aber ja wieder quasi aufs Abstellgleis kam, weil einfach technisch nicht umsetzbar.
Und jetzt mal im wirklichen Schnelldurchgang, wie bist du dann dazu gekommen, jetzt schlussendlich dann doch VR-Welten zu entwickeln?
Naja, ich meine, wir haben halt alle angefangen damals so mit 12, mit unseren Commodore 64 und haben da diese ersten Spiele reinprogrammiert, konnten nichts abspeichern, weil es keine Speichermedien gab, haben seitenweise Maschinencode-Befehle abgetippt, war einmal der Strom weg, war die ganze Arbeit wieder umsonst, also so ging's los und naja, ich habe halt dann Kommunikationswissenschaft studiert und in der Kommunikationswissenschaft damals war halt alles Einwegkommunikation, also es war immer Sender, Medium, Empfänger und dann ging es aber los mit den Ideen von neuronalen Netzwerken und jeder Empfänger wird zum Sender und das hat ja die Kommunikationswissenschaft schon auch auf den Kopf gedreht. Und als das losging, haben wir das halt eben im Studium begleitet, sagen wir mal, und aber auch diese Faszination dafür entwickelt und waren eigentlich heiß, dass wir es dann irgendwann mal machen könnten oder können. Und jetzt ist es halt soweit.
Du bist dann über die Fernsehbranche erstmal gegangen, hast dich da grafisch ausgetobt, auch schon viel mit 3D-Grafik, mit Echtzeit-Grafik, als es noch ganz, ganz frisch und neu war. Und dann, jetzt gehen wir mal fast forward ins Jahr 2020, was du vorhin nämlich noch nicht verraten hast bei unserem Vorgespräch, dann warst du ja wieder irgendwie im Bereich Segeln aktiv und hast dich aber auch immer noch natürlich mit 3D-Grafik und VR beschäftigt. Kannst du mal kurz sagen, was damals so der Stand der Dinge war, bevor dann die Entwicklung von dem Projekt tatsächlich begonnen hat, über das wir heute sprechen?
Naja, los ging es halt eigentlich 2001 schon. Damals haben wir die ersten virtuellen Studios gemacht und da ging es dann auch los mit Sportanalyse. Und Sportanalyse damals, also es ging hauptsächlich um Fußball. Und das Ding war halt einfach, wir waren die Ersten, die Echtzeitsysteme verwendet haben, um Sport zu analysieren. Und das Ganze würde man heute wahrscheinlich als Broadcast AR bezeichnen. Damals hieß es Virtual Overlay und war also was ganz Besonderes. Also da gab es auch nur 3 Leute in ganz Deutschland, die dieses Gerät bedienen konnten. Und so haben wir einfach, sagen wir mal, Aufwärmübungen so lange gemacht, bis es dann tatsächlich funktioniert hat, unser Wissen halt auch eben für VR einzusetzen. Aber eben dieses ganze Erheben von Daten und zu visualisieren, machen wir ja eigentlich schon relativ lange im Fernsehzusammenhang. Also Beispiele sind immer wieder das Wetter natürlich, Wahlen. Wahlen waren immer schon so eine interaktive Echtzeitgeschichte und eben halt Sport, also hauptsächlich Fußball. Und was halt 2020 passiert ist, war dieses Corona-Gap für alle. Ich habe damals viele 360-Grad-Filme produziert und habe Dokus gemacht und bin durch die Welt geflogen mit meiner 360-Grad-Kamera und habe von Flüchtlingslagern in Bangladesch bis Eurofighter auftanken in der Luft 360-Grad-Filme gemacht. Also das Spektrum war weit offen. Und dann aber kam es dazu, dass ein Freund von mir diese Segelschule übernommen hat. Die gibt es ja seit 30 Jahren und ist jetzt in dritter Generation eben der Besitzer. Und da kam dieses Begegnungsverbot von Corona und der Benedikt, der diese Segelschule damals eben ganz jung gekauft hat, stand vor dem Problem, dass die Schüler nicht mehr in die Schule durften. Ich hatte das Problem, dass ich eigentlich keine Jobs mehr hatte und so haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt was draus. Wir bauen diese komplette Segelschule innerhalb von einem Wochenende in eine Online-Schule um und haben also am Freitag den Entschluss gefasst und am Montag am Abend sind wir dann aus 3 Hörsälen live auf Sendung gegangen mit Licht und Mikro und also schon mit einem Fernsehanspruch. Also es war jetzt nicht der Anspruch, irgendwie so von unten jemandem in die Nasenlöcher zu schauen, wie viele das gemacht haben mit ihren ersten Online-Kursen, die sie so in die Welt geschossen haben. Nee, wir haben da also mit einem relativ hohen Anspruch an uns dann fast fernsehähnliches Produkt rausgehauen und so ging es dann los.
Das ist jetzt noch Video, Zoom-Konferenzen, Digitalisierung von Unterricht. VR ist ja aber nochmal einen Schritt weiter. Wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt nutzen wir auch Virtual Reality, um den Leuten Segeln beizubringen?
Ja. Naja, dadurch, dass dann ja plötzlich alles da war. Es war die Schule da, es waren die Schüler da und es war die Notwendigkeit da und dann auch die Möglichkeit eben mit dem ersten Simulator, den wir für die Schule besorgt haben, konnten wir dann an so einem Steuerstand, einem realistischen Segelsteuerstand, den Menschen beibringen, wie sie ihre Yachten rückwärts einparken. Das ist also ein Thema, weil die Ausbildung dieses Anlegen von Schiffen eigentlich nicht wirklich so beleuchtet, wie es dann in der Praxis verlangt wird, weil du musst immer irgendwann wieder einparken und vorwärts, längsseits kommt eigentlich nur in der Ausbildung vor. Und haben dann eben überlegt, ob wir selber so einen Simulator entwickeln, habe mich dann auf die Recherche gemacht und habe dann den Markus in Köln getroffen, der selber seine Doktorarbeit über die Simulation von Insektenbeinen geschrieben hat und gemerkt hat, okay, mit dieser Entwicklungsumgebung kann ich auch einen Einparksimulator für Yachten machen und waren dann die Ersten, die dieses Produkt dann lizenziert haben und auch im Einsatz hatten. Und wir haben jetzt also in den letzten 3 Jahren 400 Trainings auf dem System gehalten. Und wir merken einfach, wie gut das funktioniert, in einem abgesteckten System vorher einfach mal zu üben, was dann in der Realität auf uns zukommt, wenn wir so eine Yacht einparken wollen.
Auch beim Yacht-Einparken hat es ja nicht aufgehört. Inzwischen nutzt ihr ja VR oder 3D-Grafik für fast die gesamte Ausbildung zum Segeln und Motorbootfahren. Vielleicht kannst du jetzt, dass wir mal einen kurzen Break machen, bevor wir weiter in die VR-Experience und die Technik reinschauen, mal kurz erklären, was muss man eigentlich alles lernen, um einen Segelschein zu bekommen?
Ja, naja, der Segelschein in Deutschland oder der Motorbootschein in Deutschland ist natürlich ein Schein, der auf die Nordsee ausgelegt ist. Also, da das ja das einzige Meer ist, das die Deutschen haben, ist also auch dieser Schein natürlich und die Ausbildung für diese Region bis zum gewissen Grad ausgelegt bzw. angepasst. Wenn wir aber als Segelschule in München Segeln vermitteln, dann sind es immer Menschen, die eigentlich gar nicht in die Nordsee wollen, sondern die wollen eigentlich in der Adria oder im Mittelmeer eine Charterreise mit ihrem Schiff machen und haben aber einfach diesen räumlichen Nachteil, dass sie eben nicht am Sonntag mal im Hafen spazieren gehen oder einfach Schiffe zum Teil des Lebens gehören, sondern wir haben halt hier unsere bayerischen Seen, wollen aber Menschen ausbilden für die weltweite Fahrt auf großen Schiffen. Und da muss man einfach sagen, sind viele Dinge, die der Hamburger jeden Tag einfach so in seinem alltäglichen Leben sieht, das haben wir nicht. Und drum gibt's einfach viele Dinge, die wir unseren Schülern einfach erstmal zeigen müssen. Also da steht dann in dem Skript, es kommt ein fischender Trawler. Und jetzt weiß der Hamburger sofort, was ein fischender Trawler ist. Bei uns in München ist es halt nicht so weit verbreitet zu wissen, was ein fischender Trawler ist. Und da war halt dann eine der ersten Möglichkeiten, mit 3D-Modellen den Menschen einfach überhaupt mal zu zeigen, wovon sprechen wir denn eigentlich? Also wie schaut eine Schleuse aus? Oder wie müssen Schiffe beleuchtet sein in verschiedenen Bootsklassen? Das alles kann ich halt wunderbar zeigen in VR, ohne dass ich eben den nächsten Hafen besuchen muss.
Das ist also Theorieunterricht. Wie schaut es mit der Praxis aus? Weil ich meine, Segeln am Mittelmeer üben in München ist schwierig. Also jetzt kommen wir wieder zur VR. Wie kann man das irgendwie abbilden, dass es sich halbwegs realistisch anfühlt und auch genauso schwierig ist?
Naja, wir haben einfach viele Dinge in der seglerischen Ausbildung, die egal ob es ein kleines oder ein großes Schiff ist, immer gleich funktionieren. Also der Wind kommt immer aus der gleichen Richtung, die Segel müssen immer in die richtige Stellung gebracht werden. Und das kann ich sowohl in VR als auch mit dem Schiff üben. Aber wenn ich eben kein Schiff da habe, geht's in VR wesentlich besser als gar nicht, sagen wir mal. Also wenn die Alternative ist gar nicht, ist VR wunderbar. Und das Schöne an VR ist halt einfach diese Geschwindigkeit, mit der ich Szenerien verändern kann, zeigen kann, wie sich verschiedene Windstärken auswirken, wie sich Strömungen auswirken auf das Schiff. Und das sind alles Dinge, die einfach in der Realität schwer nachzustellen sind, weil ich einfach an einem Tag das Wetter nicht verändern kann, also der Wind kommt immer von der gleichen Seite und da habe ich halt in VR einfach die Möglichkeit, flexibel zu üben und zu sagen, okay, wenn der Wind jetzt aus der Richtung käme, was machen wir? Okay, dann stellen wir in VR einfach den Wind um auf die andere Seite und machen's. Aber wir müssen nicht so viele Gedankenspiele, was wäre, wenn machen, sondern wir probieren es einfach aus und stellen uns das dann eben in der Software so ein, dass es dann so ist, wie wir es brauchen.
Klingt jetzt auch schon viel komplexer, ehrlicherweise, als ein Einparksimulator für eine Yacht. Apropos Software, was habt ihr denn eigentlich für eine Software entwickelt? Ist das eine Eigenentwicklung? Gibt es inzwischen zig VR-Segelschulen auf dem Markt? Also wie sah der Entwicklungsprozess aus?
Naja, ich meine, dadurch, dass wir halt verschiedene Baustellen haben, wir haben die Simulation, was ein eigener Bereich ist, da arbeiten wir mit Software, die wir lizenzieren. Dann haben wir diesen Segelsimulationsbereich, wo wir mit mehreren Menschen, also in den Gruppen von bis zu 8 Personen, segeln gehen können in VR. Das ist so dieser Simulationsbereich. Und dann haben wir eben auch diesen Teil, wo wir die Theorieausbildung mit VR erweitern. Und da entwickeln wir eigentlich den Content selber. Das heißt, läuft wieder über die Unity, Unreal, das sind natürlich wieder die Authoring-Plattformen, mit denen wir arbeiten. Also von daher ist es dann wieder ganz normal VR, sage ich, weil alle eigentlich auf das gleiche Ökosystem zurückgreifen in der Produktion, aber eben ja 3D-Programme, klassisch Blender, also ja.
Für den Theorieteil und die Simulationen, hängt es zusammen miteinander?
Hängt eigentlich nicht miteinander zusammen, weil sagen wir mal, im Simulationsteil ist ja die Aufgabe die, also ich gegen den Computer in der Gruppe, bei der Ausbildung ist es halt anders, weil wir natürlich mit Gruppen in die Ausbildung gehen und das dann nicht so one-on-one oder zwei-on-one sind, sondern wir da einfach mit einer Gruppe arbeiten müssen. Und das ist ja auch das Feld, wo man sagen kann, in VR, das funktioniert ja gerade richtig gut. Also wenn wir sagen, VR kommt, dann ist es ja nicht ein Aufschlag, sondern wir sehen ja in dieser Evolution, die VR durchmacht, dass wir eigentlich von narrativ zu interaktiv kommen und das einfach verschiedene Evolutionsstufen hat. Und wir sind jetzt, glaube ich, einfach in einem Bereich, wo wir sagen müssen, okay, es ist immer noch nicht das Massenmedium, was wir alle gerne hätten, dass jeder seine Brille zu Hause hat, sondern wir sind jetzt eigentlich in einer Stufe, wo man sagen muss, okay, die Leute kommen wohin, wo eine Brille vorhanden ist oder wo VR angeboten wird. Also Schulung ist ein Thema. Die Schule hält die Brillen vor, weil man nicht damit rechnen kann, dass jeder eine eigene VR-Brille hat. Und ich habe dann eben die Möglichkeit, mit diesen Leuten in der Schule was in VR zu machen. Und das ist dieser Theorieansatz, wo man einfach sagt, okay, es wird Lernen substanziell verändern. Ja, aber wie? Und diese Frage probieren wir eigentlich in dieser Segelschule zu beantworten. Das Schöne an der Segelschule ist halt einfach, viele Leute, die zu uns in die Schule kommen, sind in ihrem Bereich Opinion Leader oder sind Geschäftsführer oder kommen halt aus Branchen, wo sich das auch anbieten würde, wissen aber nicht genau, wie sie es angehen sollen. Und drum ist das Schöne eigentlich hier in dieser Segelschule, dass die Leute hierher kommen und diese Tools im Einsatz sehen und sich dann überlegen können oder da einen Input kriegen, okay, was könnte ich denn in meiner Firma eigentlich mit VR machen? Wie kann ich denn anders präsentieren? Wie kann ich Dinge anders in der Ausbildung mit meinen Mitarbeitern üben lassen in Simulationen? Wie kann ich einen Vortrag jenseits der PowerPoint-Präsentation machen? Also ich glaube, dass diese Shared Classrooms, wie wir sie heute sehen, wo 10 Menschen in irgendeinem super stylischen 3D-Büro stehen und dann wieder nur auf eine Wand schauen, wo eine PowerPoint-Präsentation läuft, das, glaube ich, ist nicht das, wo es hingehen wird, sondern es wird dahin gehen, dass gemeinsam Dinge erfahren, angegriffen, zerlegt, zusammengebaut, so Puzzle-Game Ansätze, wie ich gemeinsam eben mit Gegenständen, mit Props, mit virtuellen Außenbordmotoren, die ich zerlegen kann und wieder zusammenbauen kann, arbeiten kann. Und dahin wird's gehen. Also so wie vor 20 Jahren wahrscheinlich jeder zum ersten Mal ein freigestelltes Logo für seine Werbeaktivitäten brauchte, sind wir halt jetzt eigentlich da, wo jede Firma zumindest schon mal ihr Logo als 3D-Objekt haben sollte.
Wir machen es nochmal plastisch. Du hast ja immer schon wieder es angedeutet. Was genau macht ihr hier sozusagen mit den Teilnehmenden eurer Kurse? Wenn wir jetzt mal in die Gruppe gehen. Ihr habt gesagt, ihr habt für Gruppen ja auch VR-Experiences nutzt ihr. Was genau macht man da? Wie viele sind das? Was erlebt man da gemeinsam? Was sieht man da für alle, die nicht ständig segeln sind?
Naja, also das Schöne und das, was uns den Job eigentlich auch leichter macht, ist einfach, dass wir mittlerweile einfach fast alles, was wir im täglichen Leben brauchen, um unseren Schülern zu zeigen, auch in 3D-Datenbanken finden. Das heißt, ich finde da alle Bootsklassen mittlerweile vertreten. Ich finde Motoren, die schon gemodelt sind und kann mich da eigentlich an einer breiten Basis von lernunterstützenden Materialien bedienen. Und was wir eben jetzt gerade machen, ist dieses Curriculum, diese Segelausbildung oder diese Motorbootausbildung, die es ja gibt, die jetzt aber eigentlich viel eben mit Folien und Bildern arbeitet, umzuwandeln in einen Bereich, wo ich einfach 3D-Objekte selber angreifen kann, wo ich drum herum gehen kann, wo ich eine Relation der Größe auch zur Umwelt habe. Und das sind die Dinge, die wir machen in Kursen. Also Leute können dann eben sich das zum Beispiel an der Tafel anschauen. Sie können dann die Schiffe aber auch marker-based durch ihr Skript fahren lassen. Sie können aber auch zum Beispiel eine Brille aufsetzen und sich dann diese 3D-Modelle eben in immersiver Darstellung anschauen.
Und wenn ihr in der Gruppe gemeinsam seid, das heißt, es ist dann wie eine Klasse auf dem Boot.
Genau, also es ist, also gerade eben in Gruppen funktioniert ja auch dieses Mixed Reality gerade gut. Also wir sind da dabei, dass eben dann die Schüler alle mit einer VR-Brille um den Tisch stehen und sich da verschiedene Dinge anschauen können, aber sich auch immer noch gegenseitig sehen. Also jetzt nicht voll immersiv, sondern das ist auch, glaube ich, ein schöner Einstieg. Also man muss ja auch lernen, wie man mit dem Medium umgeht. Also so, wie wir früher lernen mussten, dass bei der Zeitung hinten im Centerfold das Fernsehprogramm ist und auf der Seite 3 ist eine Dame im Bikini. Das sind alles so Medienregeln, die wir gelernt haben für Zeitungen. Genau solche Regeln haben wir oder Umgangsregeln haben wir für Fernseher gelernt. Also jeder kann sich an diesen Satz erinnern, sitzt nicht so nah vorm Fernseher, weil sonst kriegst du viereckige Augen. Und genau solche Regeln muss man sich auch für dieses neue Medium VR einfach erarbeiten. Also wann funktioniert VR eigentlich aus User-Behavior-Sicht am besten zum Beispiel? Es ist eben, also wenn Fernsehen um 7:45 am Abend gut funktioniert, ist eigentlich die beste Zeit, VR zu nutzen am Vormittag, weil da bin ich frisch, kann interagieren. Es ist, also der Weg muss einfach erst gegangen werden. Wie findet denn eigentlich so VR-Einzug in unser tägliches Leben als Medium?
Wir haben vorhin schon im Vorgespräch über Nice-to-have-Sachen und Must-have-Sachen gesprochen. Was ist denn daran jetzt so viel besser als am klassischen Theorieunterricht, außer dass es hübscher ist? Also wo würdest du sagen, hat es auch wirklich einen echten Mehrwert, es in VR zu machen? Weil es ist natürlich auch erstmal aufwendiger und du brauchst die Hardware, du musst die Leute schulen, die vielleicht noch nie eine VR-Brille auf hatten. Warum lohnt sich das aus deiner Sicht?
Weil das Verständnis ganz ein anderes wird, wenn ich die Dinge erlebe. Also ich glaube einfach, dass ein Kurs, der nur über PowerPoint-Folien funktioniert, das hatten wir alle, das kennen wir alle. Wir wollen aber die Leute, es geht ja alles in Richtung Edutainment, also die Vermischung aus Education und Entertainment ist eigentlich ja das, wo wir hinwollen. Also wir wollen eigentlich dahin kommen, dass ich lerne, ohne selber wahrzunehmen, ich lerne jetzt, sondern es macht mir so viel Freude, was zu tun und dabei nehme ich Dinge mit, ist ja ein wesentlich natürlicher Zugang zum Lernen, als ich setze mich hin und pauke was rein. Und das ist die Chance, die ich einfach sehe mit diesen immersiven Medien, Lernen gar nicht mehr als Lernen wahrzunehmen, sondern als spielerisches Entdecken und dafür und dann was für mich mitzunehmen. Das ist ja eigentlich, was es sein soll.
Kannst du da nochmal, nur damit, bevor wir dann sozusagen noch über das große Ganze sprechen und über die Zukunft, nochmal ganz kurz zusammenfassen, wo in der Ausbildung bei euch jetzt schon VR zum Einsatz kommt und wie in den unterschiedlichen Ausbildungsstufen?
Okay, das würde ich am besten eigentlich so anlehnen an den Weg. Also der erste Schein, den jemand in Deutschland, wenn er aufs Wasser will, machen will, ist der Motorbootschein. Beim Motorbootschein ist die deutsche Ausbildung eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr theorielastig ist. Also wenn wir uns das anschauen, der Motorbootschein, der Kurs dauert 20 Stunden Theorieunterricht und eine Praxisfahrstunde. So. Jetzt kann man sagen, diese Theoriesachen kann man wunderbar auswendig lernen, wird schon irgendwie funktionieren. Eine Praxisfahrstunde ist halt ein bisschen schwierig. Man muss sich vorstellen, man darf dann ein Schiff mit 20 Meter Länge und 11 Personen an Bord transportieren, und zwar jedes. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wenn ich noch nie in meinem Leben Motorboot gefahren bin, ist eine Stunde sehr wenig. Wir glauben, wenn wir da diesen ganzen Praxisunterricht nochmal vorher in VR abfahren können, dass die Leute einfach ganz anders eingestellt auf dieses tatsächliche Schiff am See kommen. Das heißt, das erste Mal, wo sie also in unserer Schule VR begegnen, ist, wenn Sie den Motorbootschein machen und Sie sagen, Sie sind noch nie Motorboot gefahren, dann also mal Motorbootsimulator. Ein Schiff reagiert mit 10 Sekunden Verspätung. im Vergleich zum Auto. Also das ist das, was man eigentlich lernen muss, dass wenn ich jetzt einen Lenkimpuls setze, dass dann eigentlich erst 15 Sekunden später was passiert. Das ist dieses große erste Learning, mit dieser Massenträgheit einfach mal umgehen zu. Dann im Theoriekurs geht es natürlich weiter mit Tonnen, die wir in VR legen können, um Vorfahrtsregeln zeigen zu können. Wir können diese ganze Beleuchtung von Schiffen, wir können Leuchttürme visualisieren. Also wenn man ein bisschen reinschaut, diese Leuchttürme blinken ja nicht wegen Kurzschluss, sondern die haben, da ist eine Systematik dahinter, wie die blinken, wann sie blinken. Und all das kann ich halt in VR mir wirklich gut anschauen und auch gut zeigen. Da haben wir sie also dann das nächste Mal beim VR-Unterricht im SPFC-Kurs. Das nächste ist dann eben, wenn sie dann auf ihre Segeljacht steigen, wo wir einfach wieder mit Simulation wesentlich schneller und effizienter Wissen vermitteln können als auf dem richtigen Boot. Man muss sich vorstellen, wir üben Einparken mit dem Schiff. Naja, jedes Mal anfahren dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann klappt's nicht. Wir probieren es nochmal, wieder 20 Minuten. So, am Simulator drücke ich auf Return und es geht wieder von vorne los. Das heißt, ich habe wirklich, und wir haben es ausgemessen, also 3 Tage Hafenmanöver auf dem echten Schiff mit 6 Personen an Bord, kann ich ungefähr in 3 Stunden am Simulator abspielen. Und die Leute lernen ungefähr das Gleiche, aber einfach wesentlich kondensierter und verdichteter. Und ja, und so geht's halt dann weiter bis hin zu, wir machen Regatta-Training und überlegen uns, wie wir uns also für den Start vorbereiten, wie werden Tonnen gerundet. Und da kann ich dann einfach mittlerweile mit 8 Leuten gleichzeitig segeln gehen, die dann eben gegeneinander Regatten segeln können. Also das ist halt ja unabhängig von der Tageszeit, vom Wetter draußen, habe ich halt immer perfekte Bedingungen, um einfach solche Dinge zu trainieren.
Und das macht ihr alles hier in München?
Das machen wir alles hier in München, in der Augustenstraße.
Habt ihr denn nicht Angst, dass die Leute irgendwann nur noch VR segeln wollen?
Naja, also wenn die Motivation jedes Schülers, der hier reinkommt, die Freiheit auf dem Schiff zu erleben, ist, dann können wir hier, ja, also ich glaube nicht, dass die letzte Freiheit mit einer VR-Brille in der Augustenstraße 79 im 2. Stock sitzt, aber wir können den Weg aufs Wasser beschleunigen und können ihn einfach auch sicherer machen. Und das ist einfach unser großes Anliegen als Schule, natürlich da Menschen auszubilden, die verantwortlich und sicher aufs Wasser gehen, weil die See ist gnadenlos und jeder Fehler wird bestraft. Und da wollen wir halt helfen, einfach unseren Schülern einfach ein Rüstzeug mitzugeben, diese Situationen dann zu meistern. Und ja, eng wird's halt erst auf See.
Schauen wir nochmal übers Segeln hinaus. Segeln und VR beschäftigt sich beides schon sehr, sehr lange, aber auch unabhängig voneinander ja über lange Zeit. Das, was du jetzt hier erlebst und was ihr euch hier auch ja, nicht nur euren Schülern, sondern auch euch beigebracht habt, wie man VR einsetzen kann für Unterricht, für Theorie- und Praxisunterricht. Wo sind Bereiche, wo du sagst, auf die lässt sich das übertragen übers Segeln hinaus?
Naja, ich glaube, das lässt sich in ganz viele Bereiche übertragen. Also ich meine, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir das hier mit der Segelschule machen oder warum ich es hier mit der Segelschule mache. Wir haben hier so viele Leute, die aus Unternehmen kommen, die sich überlegen, wie kann man was verändern, wie kann man was Neues machen und die sich dann einfach hier Impulse holen in dieser Segelschule. Also ich meine, man darf eins nicht vergessen, alle, die hierher kommen, also wenn man es von außen anschaut, ist es einfach Erwachsenenbildung im Freizeitbereich. Das heißt, die kommen alle gut eingestellt hierher, wollen lernen und haben aber alle ihren normalen Job und kommen aus ihren Berufen. Und ich glaube einfach, dass man hier wirklich gut auch Weiterbildung anbieten kann, in wie Wissen denn aktuell vermittelt wird oder was ist der State of the Art, um einfach Menschen an Dinge heranzuführen. Das geht von Onboarding-Prozessen in großen Companies bis hin zu, was kann ich in der normalen Schule, also wir haben viele Lehrer, die auch hier sind und die dann einfach heimgehen und sagen, okay, das könnte ich mal mit meinen eigenen Schülern in der normalen Schule probieren. Also das ist schon die Motivation, hier Impulse zu geben und den Leuten einfach zu zeigen, was man denn machen kann.
Ihr seid also auch Multiplikator, sehr gut. Du hast mir vorhin, Jan, mal gezeigt, wie das eigentlich ausschaut, wenn man es dann sieht. Und die Grafik ist jetzt ja schon sehr gut, also es ist sehr realistisch. Die Hardware wird auch immer besser, ihr könnt ja auch schon wirklich viel damit anfangen. Aber wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, was glaubst du oder was wünschst du dir, was noch möglich wird im VR-Bereich? Jetzt vielleicht am Beispiel Segeln, aber generell natürlich, um auch gemeinsam zu lernen.
Natürlich wird die Grafik immer besser, aber sagen wir mal, was für uns einfach spannend war oder für mich spannend war, ist, dass die Dinge einfach mal überhaupt gehen. Also wir hängen dann natürlich schon auch an dieser technischen Evolution ja ganz knapp dran mit VR. Und ich habe mir nicht gedacht, dass es mich so jucken wird, dass diese Apple Vision Pro zum Beispiel so eine krass bessere Grafik hat als das, was wir bisher kennen. Also ich war total froh, als die Meta Quest 3 auf den Markt kam und wir endlich ein halbwegs gutes Path-Through-Video-Bild hatten. Jetzt setzt du die neue Brille auf von Apple und denkst dir, ja, okay, also Path-Through geht auch wirklich gut. Und also ich glaube einfach, es war schön, dass Dinge rudimentär funktioniert haben und jetzt kommt einfach eine Zeit, die total angenehm wird, weil es einfach immer besser wird und es wird angenehmer anzuschauen und es wird angenehmer, die Brillen aufzuhaben. Also ich glaube, viele Dinge, die jetzt kommen, sind gar nicht mehr so groundbreaking, weil es schon mal möglich war, aber es wird halt einfach alles besser. Es wird besser, ohne Controller nur mit Handtracking zu arbeiten. Es wird besser, gemeinsam das zu machen. Also gerade diese Mixed Reality für Gruppenentwicklungen sind super, weil ja, als du das halt nur alleine benutzen konntest, war natürlich jegliche Gruppeninteraktion einfach nicht möglich. Jetzt geht's und wir kommen halt jetzt in einen Bereich, wo es wirklich Spaß macht, weil alles, was jetzt kommt, einfach die Dinge verfeinert, in der Handhabung einfacher macht, auch jetzt für uns als Schule zum Beispiel. Also, weil du natürlich sofort in Situationen kommst, naja, wenn ich jetzt 8 Brillen in der Schule habe oder 16 Brillen in der Schule habe, dann muss ich das ja auch irgendwie verwalten und immer wieder ermöglichen. Also, wir haben da viele World's Firsts generiert in den letzten Jahren. Also, ich denk da zum Beispiel auch nur an die Oper in Augsburg, wo wir als erste 600 Headsets in eine Oper Audience verstreut haben. Also das waren immer so World's First und jetzt wird's aber einfach besser und angenehmer zu machen und einfach auch handelbarer. Und das glaube ich ist das, was jetzt eigentlich so die Zeit ist. Es kommen angenehme Zeiten auf uns, finde ich.
Sehr gut, das hört man ja dieses Jahr auch nicht so oft bisher auf die Weltlage. Aber das wäre ein schönes Schlusswort. Das Schlusswort geben wir aber dem Segeln. Wann warst du denn das letzte Mal segeln und wo?
Naja, die Saison ist jung. Man darf auf den Bayerischen Seen ja gar nicht segeln. Also die Saison ging gestern los. Aber ich war natürlich schon am Motorboot, weil wir als Motorbootschule auch vor dem 1. April schon aufs Wasser dürfen und ich war also heuer Anfang Februar schon bei der Motorbootausbildung im Schneegestöber, was aber auch immer wieder schön ist. Also jede Minute auf dem Wasser ist es wert und war ich schon Motorbootfahren unterrichtet.
Vielen Dank, das war sehr interessant.
Das war Folge 61 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben, in den Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologie die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos unter www.1e9.community. Der XR-Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.